Neue Woche, neues Special. Mein Name ist Tatjana Büchler und diese Woche habe ich die Ehre, hier im Podcast von Next Media Accelerator mit dem Senator für Kultur und Medien, Carsten Broster aus Hamburg, zu sprechen. Viel Spaß!
Herr Broster, ich freue mich sehr, dass wir das geschafft haben mit dem Podcast und würde Sie bitten, sich einmal ganz kurz vorzustellen.
Ja, ich bin Carsten Broster, ich bin Senator für Kultur und Medien in Hamburg und habe mal ganz früher Journalismus gelernt und bin jetzt aber seit etlichen Jahren schon in der Politik unterwegs und darf mich, wie gesagt, um die Kultur- und Medienlandschaft Hamburgs kümmern, macht nebenbei noch ein paar Sachen auch. Aber das sind viele wichtige Themen, die man da gerade diskutiert.
Auf jeden Fall. Jetzt gerade auch mit der Corona-Krise hatten Sie sicherlich auch einen sehr vollen Schreibtisch in den letzten Wochen, richtig?
Ja, der Schreibtisch ist ja immer voll, aber er ist tatsächlich anders voll gewesen in den letzten Wochen, weil es jetzt auf einmal viel stärker darum ging, wie sorgt man dafür, dass die Rahmenbedingungen erhalten bleiben, dass man dabei hilft, dass Betriebe, Unternehmen, Kulturorte, Künstlerinnen und Künstler, denen von jetzt auf gleich die Lebensgrundlage weggebrochen ist, wie die durch diese Zeit kommen. Das ist schon dann doch nochmal eine ganz andere Form von Anstrengung. Was aber dabei sehr geholfen hat, ist, dass es eine große Solidarität und ein großes Zusammenarbeiten und zusammen vernünftige Entscheidungen treffen wollen gegeben hat, was wirklich dabei geholfen hat, dass man bislang gut durch diese Zeit gekommen ist.
Ja, ich habe das auch wahrgenommen, dass vor allen Dingen in Hamburg sich sehr viele oder sehr schnell auch sehr viele so Initiativen gegründet haben, aus der Branche selbst heraus, einfach diese große Solidarität da war, einfach zu helfen, Spenden zu sammeln, irgendwie vielleicht sogar ein Festival zu veranstalten, das da nicht stattgefunden hat und solche Dinge oder auch seinen Lieblingsgastronomiebetrieb zu retten und Musikclubs zu unterstützen. Das fand ich auf jeden Fall auch eine sehr, sehr tolle Entwicklung und hat mich echt gefreut dann auch, dass man in dieser Stadt auch leben darf dann, wo so viele engagierte Menschen leben.
Ja, das war tatsächlich ganz toll. Am Anfang gab es natürlich eine Schockstarre in den ersten Tagen, wo man sich fragte, was passiert hier eigentlich gerade? Und hätte mir jemand Anfang des Jahres gesagt, dass wir in so eine Situation kommen könnten, hätte ich das für sagen, schlechterdings nicht denkbar gehalten. Aber als dann klar war, wie die Situation ist, konnte man eben tatsächlich sehen, wie hoch die Bereitschaft auch ist, da was gegen zu tun. Und Sie haben das genannt, also sowas wie das Keiner kommt, alle machen mit Festival oder auch das, was an Kunst und Kultur im Digitalen passiert, auch das, was Medienunternehmen und Startups angefangen haben, sagen einfach auszuprobieren. Da zeigt sich schon, dass dann auch eine kreative Leidenschaft da ist, die sich dann auch nicht unterkriegen lässt, nur weil sich die Rahmenbedingungen ändern. Wenn wir uns das erhalten und wenn wir uns gleichzeitig das Bewusstsein erhalten, wie wichtig uns das ist, was uns gerade verloren gegangen war, dann glaube ich, können wir nicht nur gut durch diese Zeit kommen, sondern können wir das, wenn wir es geschickt anstellen, auch nutzen als eine Möglichkeit, sagen auch Modernisierungsschritte zu gehen und ein erneuertes Bewusstsein für diesen Bereich zu schaffen.
Absolut. Sie sagten auch gerade die Innovationen und Neuerungen, die auch zum Beispiel eins unserer Startups, Clipworks, ganz toll umgesetzt hat. Nämlich die haben relativ schnell mit dem NDR eine Kooperation hinbekommen, einfach User-Generated Content herzustellen für sonst Umfragen, die sonst mit einem Fernsehteam gedreht wurden, wurden dann einfach über Handy aufgenommen und eingeschickt. Also solche Dinge, die sind dann auf einmal auch super schnell umgesetzt worden. Und das hat uns dann natürlich auch gefreut, so schlimm diese Krise natürlich auch war und so hart es auch die Startup-Branche getroffen hat, war das dann trotzdem schön zu sehen, dass solche Innovationen dann doch sehr schnell vorangekommen sind.
Ja, ich finde, man muss ja nur mal das Gedankenexperiment machen, wie wäre es uns eigentlich gegangen, wenn es einen Shutdown vor 3 Jahrzehnten gegeben hätte und wir so mit dem damaligen Medienset auf uns selber zurückgeworfen wären. Also so Sachen wie, man schimpft zwar jetzt teilweise viel auf die Schulen, ich finde aber auch da, was da möglich ist auf einmal an Klassenchats und dergleichen mehr, dass man Dropbox nutzt, was wir als Eltern ja durchaus seit Jahren schon gefordert haben und immer anderen Eltern gescheitert sind, die dann mit Datenschutzbedenken kamen, dass das auf einmal geht und dass wir da ganz tolle Tools haben, die funktionieren können, wenn wir sie vernünftig einsetzen, ist vielleicht auch etwas, was wir mitnehmen können. Und in der Tat, das, was Sie beschrieben haben, ich wusste auch mehrmals, dass ich einen Anruf bekam, ich brauche ein Audio-Statement von Ihnen oder wir brauchen irgendwie ein Video-Bus und auch das kann man ja im Zweifel heute mit dem Gerät, das man in der Tasche hat, auch samstags morgens aufnehmen und dann an die Redaktion schicken. Das, finde ich, muss jetzt kein Dauerzustand werden, weil ich schon auch gut finde, dass wir Redakteure haben, die auch nochmal eine kritische Nachfrage stellen und jetzt Politiker nicht nur ihre Statements einreichen und die dann gesendet werden. Aber es ermöglicht zumindest, dass wir miteinander in Kontakt bleiben, wenn das andere mal zwischenzeitlich nicht geht.
Richtig. Und es kann ja auch eine gute Ergänzung einfach sein zu dem Toolkit, das die Journalisten zur Verfügung haben, dass sie einfach auch noch flexibler sind und es eben auch die beruhigende Gewissheit gibt, dass man auch aus dem Homeoffice arbeiten kann. Wenn es vielleicht kein Dauerzustand ist, aber es hat ja jetzt funktioniert in den letzten Wochen.
Genau. Ja, wobei ich weiß nicht, wie es da, also wir als Behörde waren ja tatsächlich mit vielen Leuten tatsächlich jeden Tag im Büro und Ich bin auch ganz dankbar für, dass wir das sein konnten, weil ich das durchaus auch mag, mit anderen Menschen gemeinsam was zu machen. Aber natürlich auch so Sachen wie Konferenzen, die mit Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet oder ganz Europa sagen, stattfinden sollten, dann auch trotzdem stattfinden lassen zu können, weil man dafür die technischen Möglichkeiten hat. Auch das ist natürlich großartig, dass man nicht irgendwie 4 Stunden anreist, 4 Stunden abreist, um eine Stunde zu reden, sondern dass man sagt, die Stunde reden wir trotzdem. Und das macht man dann ganz effektiv über ein digitales Tool. Ich glaube, da sind wir alle noch dabei zu lernen. Und bei jeder zweiten Anfrage für einen Podcast oder für eine Videokonferenz lerne ich auch noch eine neue App und noch eine neue Plattform kennen.
Weil man auch sozusagen ja, sich das Handy ist jetzt schon voll.
Spielt. Genau, ja. So ungefähr. Es gibt noch mehr da draußen. Ich bin gespannt, was noch kommen wird.
Ja, auf jeden Fall. Da sind wir ja auch jetzt mit dem Next Media Leute also einfach ins kalte Wasser gesprungen und haben gesagt, na gut, wenn die Menschen nicht zu uns kommen können, dann überlegen wir uns jetzt ein Format, das man remote auch umsetzen kann. Und da hat sich natürlich Podcast auch super angeboten. Und das hat ja auch gefühlt jeder zweite zumindest dann auch gestartet. Aber ist ja auch schön zu sehen, dass es da jetzt mehr Angebote gibt, auch vor allem deutschsprachige.
Auf jeden Fall.
Und was ich Sie eigentlich fragen wollte zum Einstieg, Sie haben ja jetzt unter anderem 2 Bücher geschrieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Sie waren auch noch an weiteren Veröffentlichungen beteiligt, aber 2 Bücher haben Sie in letzter Zeit geschrieben. Das war zum einen die Kunst der Demokratie und die Zerstörung. Die Zerstörung geht ja sehr stark auf Rezo und eben auf die Zerstörung der CDU, dieses sehr bekannte, viral gegangene Video ein. Da kam mir jetzt gerade auch noch wieder neuer Content von Rezo. Und zwar geht es da genau um unsere Branche, um den Journalismus oder um die Presse an sich, die Zerstörung der Presse heißt das ja. Haben Sie das Video schon gesehen? Was halten Sie von dem Video?
Ich habe das Video schon gesehen. Er sagt ja, also er nennt zwar die Zerstörung der Presse, sagt dann aber ja relativ am Anfang, ich zerstöre hier nichts, sondern ich mache kritische Anmerkungen, weil mir das eigentlich sehr am Herzen liegt, was die Presse macht. Das finde ich auch einen wichtigen Hinweis. Und er weist natürlich zugespitzt an der einen oder anderen Stelle auf Missstände hin, die jetzt nicht neu sind in der Debatte, wenn wir uns über Journalismus unterhalten. Also, dass wir immer schon mal kritisch auf die Boulevardmedien geguckt haben und ihre Methoden und so. Das ist so, aber in der Pointierung ist es nochmal, finde ich, sinnvoll. Und was ich einen interessanten Punkt finde tatsächlich, ist, dass er sagt, naja, ihr müsst im Journalismus aufpassen, dass ihr die mit eurer Branche verbundenen Qualitätserwartungen von Leserinnen und Lesern, Zuschauerinnen und Zuschauern nicht enttäuscht. Weil nur wenn ihr die erfüllt und wenn ihr sozusagen euch auch bemüht, das Vertrauen eurer Kundinnen und Kunden zu rechtfertigen, könnt ihr euch auf Dauer absetzen von den Verschwörungsideologen, die nach Fake News daraus hämmern in den Orbit und sozusagen mal gucken, was so passiert, weil man das ja irgendwie behaupten kann. Und ich glaube, sich als Journalismus davon abzusetzen und klarzumachen, nein, das ist eine qualitätsgesicherte Information, da steckt eine Recherche hinter, die ist faktengecheckt und der kann ich glauben. Weil ich ja das nicht selber alles nachrecherchieren kann, was da berichtet. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Und ich habe das Video ein bisschen so wahrgenommen, dass er umgetrieben ist von der Sorge, dass uns das verloren geht im Moment. Und insofern finde ich das auch anders als das sein Video zur Zerstörung der CDU, was dann noch einen Tacken polemischer war, hatte das schon einen sehr aufklärerischen Impuls, dass da jetzt der eine oder andere Journalist aus dem einen oder anderen Medium Schnappatmung bekommt und vielleicht auch die Abgrenzung nach dem Motto, da sind die Guten, da sind die Bösen, so einfach dann doch nicht ist. Ist jetzt steht auf einem anderen Blatt. Ich nehme im Kern jemanden wahr, der sagt, Journalismus, du kannst eine ganz großartige Aufgabe in unserer Gesellschaft erfüllen, aber dazu musst du dich selber ernst nehmen und musst auch deine eigenen Qualitätsmaßstäbe, die du an dich richtest, die im Pressekodex festgelegt sind, die man auch sagen in der Selbstbeschäftigung von Journalistinnen und Journalisten gibt, ja große Bücher von Journalisten darüber, was den Berufsstand eigentlich ausmacht, große Zitate, an denen man sich orientieren kann. Rudolf Augstein, sagen, was ist, wenn man das macht, dann ist das Ist dabei natürlich wichtig. Und nicht nur sagen, was sein könnte, sagen, was man denkt, was ist, sagen, was sich gut anhört, das stand da alles nicht. Und das hat er auch nicht gesagt, sondern sagen, was ist. Das heißt aber, ich muss rausfinden, was ist und dann muss ich es berichten. Und Journalismus daran zu erinnern, dass es darum gerade jetzt geht, weil wir gerade jetzt was brauchen, woran wir uns festhalten können, wenn wir manchmal in einer Information zu ertrinken drohen, ist, glaube ich, schon wichtig. Es gibt dieses böse Zitat von dem Steve Bannon, der eine Zeit lang mal der Berater von Donald Trump im letzten Wahlkampf und dann am Anfang ja auch noch im Weißen Haus gewesen ist, der über die Strategie der Neokonservativen in den USA gesagt hat, also dieser Neurechten, let's flood the zone with shit. Das war sagen sein Kommunikationshinweis nach dem Muster, lass uns so viel schlechte, nicht nachprüfbare Behauptungen in diese Öffentlichkeit daraus blasen, dass am Ende keiner mehr erkennen kann, was eigentlich stimmt und was nicht stimmt.
Ja.
Und das ist eine Strategie. Und Journalismus ist das wirksamste Mittel, was wir haben, dieser Strategie etwas entgegenzusetzen. Wenn Journalismus sich ernst diesem Appell, verstehe ich Rezo und da kann ich ihn auch nur unterstützen.
Ja, das ist ja genauso auch, was er, wo er sich in dem Video auch drauf bezogen hat, mit diesen suggestiven Überschriften, wo man dann schön Fragezeichen hinten dran setzen kann. Und sie sind nicht mal wahr. Das ist nur eine Behauptung, die man in den Raum gestellt hat. Man stellt ein Fragezeichen hinten dran. Das heißt also, man hat sie noch nicht mal, also man hat es nicht wirklich gesagt, man hat es halt eben nur vermutet. Und aber es bleibt eben in den Köpfen. Dann fragt man sich natürlich, ja, es könnte ja so sein oder ich habe das Gefühl, dass, das spricht natürlich all diese Punkte im Menschen an und wie Sie schon sagten, so diese Strategie hat eben der Steve Bannon auch gefahren und die funktioniert nach wie vor ja leider in den USA sehr gut.
Ja, ja, nicht nur in den USA, durchaus ja auch bei uns teilweise, aber in der Tat, manchmal helfen ja ganz simple Bergsprüche. Also ich habe im Volontariat damals, ich habe das bei einer Regionalzeitung gemacht, vom Chefredakteur gesagt bekommen, irgendwann, wir stellen keine Fragen, wir geben Antworten. Also soll heißen, Fragezeichen in Überschriften waren verboten bei uns. Die durfte es nicht geben. Und wer sie doch ins Blatt geschmuggelt hat, hat am Tag danach echt Stress bekommen. Wir fanden das damals schwierig, weil wir das als Einschränkung unserer Freiheit begriffen haben. Aber genau vor dem Hintergrund solcher Berichterstattung nach dem Muster, man wird doch wohl noch mal fragen dürfen, hat das natürlich eine Plausibilität, weil man erkennt, nee, man soll eben nicht fragen, sondern wir berichten dann, wenn wir sagen können, was ist. Und nicht, wenn wir mal eine spekulative Frage stellen und mal gucken, was dann passiert. Das ist genau der Punkt, an dem Journalismus dann droht, zu einer Sache zu werden, wo die Leute sagen, naja, am Ende machen die doch auch nichts anderes als Attila Hildmann, der da irgendwie eine Behauptung in den Orbit
jagt.
Und das ist ein Problem, weil Journalismus kann so viel mehr. Und wir kennen so viel Journalismus auch heute, den wir unbedingt brauchen und den keiner missen mag. Investigativ, auch kommentierend. Und wir müssen nur dafür sorgen, dass er auch als was Besonderes wahrgenommen wird. Vor allen Dingen dann, wenn wir ihn ja eigentlich, das war ja jahrzehntelang die Hauptsorge, die wir hatten, auch noch so präsentieren wollen, dass Leute sagen, ich finde es auch plausibel, dafür Geld auszugeben, weil mir diese Information was wert ist, dass sie qualitätsgesichert ist, dass sie faktengecheckt ist, dass wenn die Behauptung ist, das ist ein Video aus dem Kriegsgebiet in Syrien, dass es auch ein Video aus dem Kriegsgebiet in Syrien ist und nicht eine alte Archivaufnahme aus Afghanistan vor 10 Jahren. Das kann ich ja nicht unterscheiden, wenn ich die 10 Sekunden sehe. Aber ich vertraue, dass Journalisten das gecheckt haben und mir das berichten, was ihr Wissensstand ist. Dass da auch Fehler passieren können und dass man die dann korrigieren muss, gehört zu gutem Journalismus selbstverständlich dazu. Aber dieses augenzwinkernde, ach ja, machen doch alle, damit kommen wir jetzt irgendwie auch durch, das darf im Journalismus nicht einreißen. Das tut's bisher, glaube ich, und da finde ich überspitzt Rezo ein bisschen. Ich glaube nicht, dass das mehrheitlich im Journalismus passiert, aber es gibt natürlich den einen oder anderen Trend, der auch was damit zu tun hat, dass die ökonomischen Bedingungen in Redaktionen schwieriger werden, dass man Produktionsbedingungen hat, die nicht mehr die Recherche ermöglichen, die man möge. Und da muss man schon höllisch aufpassen, dass man nicht auf eine schiefe Ebene gerät, auf der man dann in einen Bereich hineinrutscht, mit dem man nichts zu tun haben darf.
Ganz genau. Und Sie fordern ja auch in Ihrem Buch, dass journalistische Medien ihre demokratische und gesellschaftliche Rolle neu definieren müssen. Sie haben es schon ein bisschen angerissen eben, aber wie genau soll denn diese Definition aussehen? Was stellen Sie sich da vor?
Naja, es gibt ja schon eine große Veränderung, wie Journalismus wahrgenommen wird. Also wenn ich früher was in der Zeitung veröffentlicht habe, dann war das ja wie in Stein gemeißelt und irgendwie fast schon Teil des journalistischen Weltkulturerbes. So, das stand dann da, das war veröffentlicht, das war in der Welt und nicht mehr veränderbar. Und dann gab es vielleicht ein paar Tage später mal einen Leserbrief und den haben dann viele ja auch einfach ignoriert und ein paar haben sie sich vielleicht doch angeguckt. Die wenigsten sind aber darauf in ein Gespräch mit ihrem Publikum und ihren Leserinnen und Lesern oder ihren Zuschauerinnen und Zuschauern gegangen. Das ist natürlich mittlerweile völlig anders geworden, weil ich eine viel, viel leichtere Möglichkeit habe, aus diesem Verkündungsmodus in einen Konversationsmodus zu gehen als Journalist. Es gehört dazu, dass ich über das, was ich recherchiere, über das, was ich kommentiere, auch danach weiter im Gespräch bin mit meinen Leserinnen und mit meinen Zuschauern. Und das ist natürlich eine Veränderung. Journalismus steht nicht mehr da oben auf dem Sockel und verbreitet ex cathedra das Weltwissen zu einem gegebenen Zeitpunkt, sondern Journalismus ist das, was es eigentlich immer schon war. Es gibt eine wunderschöne alte Definition, die sagt, Journalismus ist das Zeitgespräch der Gesellschaft. Also das Gespräch, das eine Gesellschaft über die Themen, die sie gerade angeht, mit sich selber führt. Das wird durch Journalismus sichtbar und teilweise durch Journalismus auch erst ermöglicht. Und wir haben natürlich viele neue Foren, in denen wir dieses Gespräch führen. Und diese neuen Foren verändern Journalismus, müssen ihn aber damit nicht verschlechtern, weil es ja durchaus etwas ist, wo ich auch lernen kann. Ich kann auch als Kommentator lernen, wenn ich Reaktionen auf meinen Kommentar bekomme, zu denen ich mich verhalte. Ich kann auch die Möglichkeiten des Netzes nutzen, um eine Recherche zu intensivieren. Ich kann da auch durchaus mit dem, was mir durch Leserinnen und Leser dann auch beigegeben und sagen zusätzlich an Feedback gegeben wird, meine eigene Berichterstattung schärfen. All das sind Chancen, wo wir in das, was wir früher Anschlusskommunikation in der Medienforschung genannt haben, jetzt als Journalisten selber mit reingucken können. Also wo wir nicht mehr nur sagen, das veröffentliche ich und dann reden die Menschen drüber und ich kriege das aber vielleicht gar nicht mit, sondern ich kriege mit, was geredet wird. Und diesen Groundswell, wie das in der frühen Social-Media-Forschung mal hieß, den auch tatsächlich journalistisch zu berücksichtigen, schafft die Möglichkeit, klüger und informierter journalistisch zu arbeiten, als das früher der Fall ist, wenn man sich die Rahmenbedingungen dafür so baut, dass das ging.
Ja, und deshalb plädieren Sie natürlich wahrscheinlich auch dafür, dass Journalismus als Teil der Kultur wahrgenommen wird, also als kulturelles Gut, weil Kultur ja im Endeffekt, also ich glaube, in Ihrem Buch hatten Sie das ganz zeichnend beschrieben, dass Kultur nicht als Zweck oder als Zweck an sich die Daseinsberechtigung hat, sondern sie soll einfach in einer Gesellschaft dafür da sein, um Integration zu fördern, diverse Dialoge zu fördern, dazu anregen, aber muss es niemals. Und ich glaube, bei Journalismus hatten Sie sich eben dafür auch eingesetzt, dass auch dieser Teil einer solcher Kultur sein sollte und eben Dialog fördern und integrative Wirkung haben sollte. Habe ich das richtig so zusammengefasst? Grob?
Ja, grob. Also Journalismus ist tatsächlich immer beides. Journalismus ist natürlich zum einen eine kulturelle Praxis, weil, also ich meine, wir Menschen haben uns unsere Welt dadurch erklärt, dass wir uns Geschichten erzählt haben. Früher am Lagerfeuer. Mhm. Dann gab es im Mittelalter die Bänkelsänger, die von Dorf zu Dorf gezogen sind und in ihren Balladen den Menschen erzählt haben, was so in der Welt drumherum passiert. Und irgendwann wurden die Gesellschaften immer größer, immer komplexer, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen ganz offensichtlich eine gesellschaftliche Institution, die uns die Informationen liefert, die wir zum Überleben wissen müssen. Das fing ja schon im Dreißigjährigen Krieg an. Das war die Zeit, wo die Zeitungen sich in Deutschland durchgesetzt haben. Da war es ganz wichtig zu wissen, welche Truppen eigentlich in der Nähe waren, damit man auch wusste, sagen, wie man jetzt durch die nächste Zeit kommt, wenn da wieder irgendjemand mordend und brandschatzend durch die eigene Gegend zieht. Da sind tatsächlich Zeitungen fast zum überlebenswichtigen Informationsmedium geworden. Das ist der eine Punkt und das geht jetzt bis heute in unsere komplexen Gesellschaften hinein, dass ich natürlich in der 82-Millionen-Gesellschaft mit den komplizierten sozusagen systemischen Aufstellungen, die ich habe, nicht mehr selber begreifen kann, wie eine Impfstoffforschung gerade funktioniert. Und es gut ist, dass Journalisten sich auf sowas spezialisieren, die Informationen dafür rausfinden und dann berichten, damit alle in der Gesellschaft das wissen können. Das ist die kulturelle Praxis auf der einen Seite. Und wenn das gelingt, das so aufzustellen, dass das noch, sagen wir mal, ein Diskurs ist, in dem tatsächlich Argumente noch was zählen, in dem wir uns auch darüber streiten, wie wir eigentlich miteinander uns auf etwas verständigen wollen, dann läuft das gut. Auf der anderen Seite ist Journalismus aber natürlich auch immer ein Geschäft. Und das, finde ich, darf man auch nicht von der Hand weisen. Man muss jetzt nicht so tun, als ob das nur was im hehren, moralisch, ethisch guten Raum ist. Die erste Zeitung in Europa ist entstanden, weil ein Drucker eine unausgelastete Druckmaschine im Keller stehen hatte und auf die Idee kam, dass beim Postmeister nebenan noch so viele Informationen reinlaufen, die man doch vervielfältigen könnte. So ist 1605 in Straßburg die erste Zeitung entstanden. Und das war jetzt wenig geprägt von irgendwelchen hehren, ich will die Gesellschaft informierter machen, Zielen, sondern schlicht davon, das ist eine gute Chance, Geld zu verdienen. Und im Idealfall passen die beiden Sachen zusammen und dann ist es eben beides. Und die Ökonomen sprechen dann von einem zweiwertigen, von einem dualen Produkt, das wir haben, das eben einen gesellschaftlichen Mehrwert hat, aber auch einen sehr starken ökonomischen Wert. Und das Problem, was wir jetzt momentan haben, ist, der ökonomische Wert wird immer schwieriger zu realisieren, weil wir immer mehr Informationen frei verfügbar haben und die Leute sagen, dann brauche ich doch die journalistische Information nicht mehr. Und um da auf Rezo nochmal zurückzukommen, sein Plädoyer kann man ja auch so rumdrehen, dass man sagt, doch, es bleibt eine besondere Qualität des journalistischen Gutes, dass das eine vertrauenswürdige Information ist. Und das ist der Unterschied. Ich kann das Vertrauen haben, dass das stimmt. Anders als bei der frei verfügbaren Information, wo es zumindest eine Grauzone gibt und ich mehr Vertrauen investieren muss und unter Umständen schlechtere Informationen bekomme. Und das ist dann das, was ich tausche. Ich gebe Geld dafür aus, dass ich wie die New York Times mal so schön gesagt hat, all the news that's fit to print bekomme. Also alles das, was ich an dem Tag wissen muss, weiß ich, wenn ich journalistisches Medium konsumiere. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir uns wieder stärker darauf fokussieren müssen, dass wir dieses Alleinstellungsmerkmal von Journalismus stärken. Nochmal, das geht aber nur dann, wenn er sich in seiner doppelten Rolle als ökonomisches Gut und als kulturelles Gut ernst.
Ja, genau. Und sich eben dann nochmal wieder auch abgrenzt in seiner Qualität, wie eben Rezo auch schon hervorgehoben hatte. Genau. Und dann vielleicht noch, wie können Innovation und Digitalisierung helfen, zu einer integrierteren oder integrierten Gesellschaft zu führen? Also wie kann da zum Beispiel jetzt bei uns ja auch in Hamburg vor allen Dingen ein Medien-Startup-Ökosystem unterstützen?
Also erstmal finde ich es großartig, dass es das mittlerweile gibt. Das ist ja gar nicht selbstverständlich, weil in der Startup-Szene lange Zeit ja vor allen Dingen nur die, sagen, rein Tech- und Plattformgetriebenen Lösungen das Spannende waren. Also nach dem Motto, alles das, was mir plausibel erklären kann, wie ich im Laufe des nächsten halben Jahres mindestens die Weltherrschaft im digitalen Raum erreiche, weil ich ein weltweit skalierbares Geschäftsmodell auf den Tisch legen kann, was ja meistens bei journalistischen und Mediengeschäftsmodellen nicht ganz so leicht ist. Also es gibt den bösen Satz, Editors don't scale, wo was dran ist. Also die skalieren halt nicht in gleicher Art und Weise. Dennoch ist das, was sie tun, wichtig. Und das ist immer das Problem von content-getriebenen Geschäftsmodellen, dass sie eben nicht so eine ganz hohe Skalierbarkeit haben wie andere Bereiche, aber gleichzeitig wir unbedingt auch da die digitale Transformation ja schaffen müssen. Und dass es deswegen sowas wie den Next Media Accelerator gibt, dass es sowas wie Next Media Hamburg gibt, viele andere Initiativen, in denen wir sagen, wir bauen ein Ökosystem, in dem es einerseits darum geht, junge Unternehmen zu fördern, die contentbezogene Geschäftsmodelle haben und andererseits aber auch darum geht, diese Innovationsdynamiken aus den jungen Unternehmen als Serviceleistung wieder in die etablierten Partnerunternehmen dieses Ökosystems zu bringen. Das kann sehr dabei helfen, die notwendigen Transformationsdynamiken anzustoßen, die wir dringend brauchen. Hinzu kommt, und ich glaube, da müssen wir alle miteinander noch besser werden, dass es wenige Branchen gibt, die tatsächlich der Meinung sind, sie können einen technologischen Umbruchprozess, wie wir ihn gerade in den Medien und Kommunikationsbranche in den letzten Jahren erlebt haben, beinahe ohne wissenschaftliche Forschungsbegleitung leisten. Das ist ja schon bemerkenswert, dass wir immer noch der Meinung sind, bei vielen journalistischen Innovationen, wir machen mal eine Nullnummer, wir produzieren mal eine Dummy-Sendung und dann gucken wir mal, was passiert, dann werfen wir sie auf den Markt und dann kriegen wir das Feedback oder das Feedback. In vielen anderen Bereichen.
Und setzen sie zur Not wieder ab direkt.
Genau, und schreiben dann die Kosten für die Entwicklung ab. Ich habe natürlich, das hat auch was damit zu tun, wie die wissenschaftliche Begleitung auf der anderen Seite ist, weil natürlich eine Kommunikationswissenschaft sich auch jahrelang darin gefallen hat, Journalisten zu erklären, wo sie Fehler machen, aber nicht unbedingt sich mit eingesetzt hat, dafür dann nachzusuchen, wie es denn besser geht. Also eine Ingenieurswissenschaft, die immer nur beschreiben würde, warum ein Flugzeug abstürzt, fänden wir auch komisch. Da gibt es durchaus ja Ingenieure, die das in sozusagen Aviation Techniques und anderen Sachen machen, die dann sich hinsetzen und sagen, nee, wir helfen mit, ein Flugzeug zu designen, das besser in der Luft bleibt. Und genauso bräuchten wir auch Wissenschaftler, die ihre Laborbedingungen, ihre Experimentbedingungen, ihre sagen explorativen Möglichkeiten jenseits des Marktes einsetzen, um zu gucken, wie sieht denn kann Journalismus denn heute aussehen? Wie kann ich grafische Darstellungen, Visualisierungstechnologien anders nutzen? Was kann ich mit virtuellen Technologien anders machen? Wie muss ich heute eine Geschichte erzählen, damit sie vor dem Hintergrund des Mediennutzungsverhaltens von jungen Leuten auch bis zum Ende gelesen wird? All das sind Themen, die kann ich ausprobieren, die kann ich aber auch wissenschaftlich begleiten. Und für eine richtige Innovationsagenda bräuchte ich auch da einen viel, viel engeren Schulterschluss zwischen allen Beteiligten. Das wächst seit ein paar Jahren. Aber wir haben da viele Jahre aufzuholen, weil das wirklich lange Zeit so ein kritisches sich von der Ferne beäugen zwischen diesen beiden Systemen, gerade im Medienbereich gewesen. Das können wir uns aber ehrlicherweise echt nicht mehr leisten, wenn wir uns darum kümmern wollen, dass wir die für die Demokratie so wichtigen journalistischen Medieninhalte auch auf Dauer erhalten wollen.
Ja, absolut. Und es gibt ja jetzt diese Use the News, glaube ich, haben sie gerade kürzlich gestartet und auch kommuniziert zusammen mit der dpa und diversen Partnern, was genau eigentlich diese Lücke schließt.
Genau, das ist einer von genau solchen Versuchen, Use the News, eine Studie, die uns dabei helfen soll und vor allen Dingen Medienhäusern dabei helfen soll, zu verstehen, wie ticken eigentlich junge Leute und wie nutzen junge Leute eigentlich heutzutage Nachrichteninhalte, was natürlich gerade auch für die dpa als Agentur ein wesentlicher Punkt ist. wo es ja nochmal um die Frage geht, sind Nachrichten jetzt eine Commodity, die einfach da sind, oder ist das eben doch ein Produkt, das noch einen Wert hat, das ich verkaufen kann? Und was muss ich dafür tun, damit es das Letztere wird, weil ich natürlich nur dann die Infrastruktur von Redaktionen und Journalisten auch refinanzieren kann, brauche, um diese Nachrichten überhaupt zu recherchieren und zu verbreiten und so aufzubereiten, dass Leute sie dann auch tatsächlich kaufen und nutzen wollen. Und ich glaube schon, dass genauso eine Studie, wo wir auch dann relativ schnell ziemlich viele Partnerinnen und Partner gefunden haben, wo dann der SWR, der NDR, der Bundesverband der Zeitungsverleger und viele andere mehr gesagt haben, ja klar, da machen wir mit, das ist genau ein Thema, das uns interessiert. Und wir eben als Stadt auch sagen, wir unterstützen das, weil auch wir ein vitales Interesse daran haben müssen, dass solche Nachrichteninhalte auch künftig in einer vertrauenswürdigen, qualitätsgesicherten Form verfügbar
sind. Absolut, das ist ja auch super wichtig, eben zu sehen, wie Sie schon sagten, wo die Zielgruppe jetzt überhaupt sitzt und wo sie die Nachrichten rezipiert. Was nützt das, wenn man die herkömmlichen Kanäle oder vielleicht sogar auch das mittlerweile schon erweitert hat auf Social-Media-Kanäle, aber letztendlich wird sich dann über irgendein Team-Chat bei einem Computerspiel informiert und da ist es die einzige Nachrichtenquelle, die jemand nutzt oder wie auch immer bei Snapchat oder, dass man da nochmal genauer eben hinguckt, wo man wirklich die Zielgruppe abholen kann und wo man dann wieder auch zumindest einen Teil des ökonomischen Gedankens wieder mit reinbringt. Also, dass man eben sagen kann, wo kriegt man die Ausgaben, die Sie schon sagten, die man eben für eine Redaktion hat, für die sorgfältige Recherche, die man betreibt, wo kann man das denn wieder rausholen und dass es eben nicht ins Leere läuft?
Ja klar, und wir müssen natürlich auch aufpassen und uns hüten vor so einem Fehlschluss, zu dem gerade Politiker immer sehr neigen, aber auch der eine oder andere politische Journalist, dass nämlich man sich eigentlich nur gut informieren kann aus klassischen journalistischen Quellen. Um es mal zugespitzt zu sagen, diejenigen, die behaupten, eigentlich müssten alle den Deutschlandfunk hören und die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Zeit und den Spiegel lesen. Und nur das wären die Quellen, aus denen man sich angemessen demokratisch informieren kann, haben eigentlich ein sehr undemokratisches Verständnis davon, wie unsere Öffentlichkeit funktioniert. Weil das ja nur 5-10% der Nutzerinnen und Nutzer, der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes überhaupt machen werden und auch zu keinem Zeitpunkt mehr gemacht haben. Das heißt, es kommt schon auch darauf an, dass die Medien, die in der Lage sind, zuzuspitzen, zu vereinfachen, sagen, pointiert Informationen rüberzubringen, dass die auf dem Platz sind. Ich brauche auch die Bild-Zeitung, ich brauche auch RTL, ich brauche auch einen funktionierenden Boulevard, der sich aber auch an journalistische Standards hält. Auch da muss ich das Vertrauen investieren können, dass das, was dort berichtet wird, stimmt. Und dann muss ich von dort aus die Möglichkeit haben, wenn ich feststelle, da ist ein Thema, das interessiert mich, dann tiefer einzusteigen. Aber ich glaube, ich brauche auch an dieser Stelle eine klare Qualitätsorientierung, die funktionieren kann. Und vielleicht noch, was mich ganz wahnsinnig geprägt hat, relativ früh war mal eine Studie, die ist vor über 20 Jahren, glaube ich, erschienen, da wir ja auch glauben, wir lernen über das, was in unserem Land los ist, immer am allermeisten aus Nachrichtenmedien. Und da hat mal ein Politikwissenschaftler, Andreas Dörner hieß der war in Marburg damals, der hat eine Studie gemacht, wo er sich angeguckt hat, was eigentlich den höheren Politikbildungseffekt hat in Deutschland. Heute Journal gucken oder Forsthaus Falkenau. Und ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Das war so eine Serie über einen Förster irgendwo in irgendeinem deutschen Mittelgebirge. Und tatsächlich bei den sozusagen Befragungen der Zuschauerinnen und Zuschauer konnte man herausfinden, dass die Leute selbst über Themen, die diskutiert werden in der Gesellschaft, mehr mitgenommen haben und mehr erinnert haben und mehr Wertevermittlung mitbekommen haben über das, was in diesem fiktionalen Serienformat gelaufen ist, als über die heute Journalsendung, wo sie sich zwar danach informiert gefühlt haben, aber gar nicht mehr sagen konnten, worum es denn ging. Das heißt, auch solche Formate sich anzugucken und zu sehen, was passiert da an Wertevermittlung und an Lernen darüber, wie unsere Gesellschaft funktioniert, kann auch für den Journalismus ganz wichtig sein. Auch das können Orte sein, an denen ich gesellschaftliche Debatten lostreten kann oder zumindest lernen kann, was ist im Land eigentlich gerade los. Und da muss man sich nicht sagen auf diese klassischen, ich schreibe einen Bericht und ich schreibe einen Kommentar und ich schreibe ein Feature und dann gibt's noch eine Reportage, dann ist aber meine Welt beendet, reduzieren, sondern es gibt eine viel, viel größere Anzahl von Möglichkeiten heutzutage, dieses eine Gesellschaft mit sich selber ins Gespräch bringen zu organisieren. Und das wird eine, glaube ich, ganz spannende Aufgabe sein können, wenn man als Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit bekommt, und da sind dann natürlich wieder die Manager in den Häusern dran, das auch sozusagen ökonomisch möglich zu machen, diese Bereiche alle mal auszuprobieren und mit hineinzuholen in das Set von Möglichkeiten. Und da gibt's tolle Projekte, was im ganzen Bereich Funk passiert, was bei den jungen Wellen passiert, was auch in dem Versuch, junge, neue Medien online zu entwickeln, gerade passiert. da kann man eine ganze Menge noch lernen. Ich glaube, da steht eine spannende neue Aufbruchszeit von medialen Vermittlungsmöglichkeiten vor uns.
Ja, es ist witzig, dass Sie das gerade sagen, dass man eben auch das oder dass diese Studie das auch festgestellt hat, dass man eben besonders gut auch aus so Daily Soaps oder so Serien tatsächlich das gesellschaftliche oder den Puls viel näher an der Gesellschaft hat und mehr mitbekommt, was im Land eigentlich passiert, als so, wenn man eine Nachrichtensendung geschaut hat, weil man, ich glaube, das hat auch mit dem, das war jetzt eine Mutmaßung, aber eben auch mit den Emotionen, die man damit verbindet, zu tun, dass man es dann sich deutlich besser merken kann, einfach als wenn man stur so eine Nachrichtensendung rezipiert. Aber das ist auch interessant mit den neuen Formaten. Wir haben tatsächlich gerade auch ein Startup, Hashtag Daily heißt das, und die haben sich ganz genau dieser Sparte gewidmet, machen auf Instagram eine Daily Soap, und das ist ähnlich wie die GZSZ, muss man sich das vorstellen. Allerdings eben funktioniert das auf Instagram und da sind die Episoden nur 5 Minuten lang. Da wird auch ganz klassisch das gesamte Geschehen, wie es jetzt gerade hier in Deutschland passiert, mit eingebunden. Da wird jetzt in der nächsten Staffel sogar auch auf Corona mit eingegangen, natürlich auch zwangsläufig, weil auch da gab es natürlich Beschränkungen, was die Drehs etc. angeht, aber auch da sieht man, wie toll sich da eben auch gesellschaftliche Strömungen und Entwicklungen eben transportieren lassen, auch durch vielleicht so eine zunächst trivial wirkende Serie, aber ich glaube, da bieten sich auch große, große Chancen und Möglichkeiten, und wenn man sich einfach darauf einlässt, eben auch, ja, so auch mit Spaß solche Formate weiterzuentwickeln und weiterzudenken.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das bewegt sich ja von beiden Seiten aufeinander zu. Nehmen Sie dieses ZDF-Neo-Format, was jetzt seit ein paar Wochen am Markt ist, drinnen, was im Prinzip ja auch die, sozusagen, die Nöte einer Frau, die im Homeoffice gefangen ist und sozusagen mit ihren technischen Geräten kämpft und der Art und Weise, ihren Alltag so zu organisieren, sehr, sozusagen sehr tagesaktuell ja aufs Korn nimmt, und das aus einer öffentlich-rechtlichen Anstalt heraus, wo man sich auch denkt, oh Mensch, die brauchen doch mindestens 2 Jahre Vorlauf, bevor die mit einem neuen Projekt starten. Das ist so dann die alten Vorurteile, die wir da haben. Da sehen wir, dass die Agilität in den großen Tankern auch beginnt, zum Produktionsprinzip zu werden. Und gleichzeitig sagen, braucht es dann natürlich auch von außen diejenigen, die zeigen, wie das auch gehen kann, wenn ich es mal völlig ohne Legacy mache. Und ich glaube, das wird eine ganz spannende nochmal Entwicklung werden, wo alle miteinander gut beraten sind, das nicht gegeneinander laufen zu lassen. Das war ja eine Zeit lang auch der Trend, so nach dem Muster, die klassischen Medien brauchen wir alle nicht mehr. Wir machen das jetzt mit neuen digitalen Formaten und das machen wir ohne die. Sondern dass man wirklich guckt, bauen wir Ökosysteme, in denen sagen die schnellen Beiboote und die stabilen Großstrukturen, auf die wir als Demokratie ja auch nach wie vor setzen müssen, sich miteinander in den Innovationswettstreit begeben und voneinander profitieren können.
Ganz genau. Das ist jetzt quasi fast schon die Antwort auf meine nächste Frage. Wie können wir in Zukunft dann eine funktionierende Medienbranche erhalten?
Oh, das ist die Königsfrage. Also zum einen, glaube ich, tatsächlich hat es was damit zu tun, schaffen wir es, Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, Geld dafür auszugeben, mediale Inhalte zu rezipieren. Ich glaube schon, dass das was ganz Wesentliches ist. Insofern ist es auch eine Qualitätsfrage für die Inhalte, um die es geht, und eine Relevanzfrage mit Blick auf das, was eigentlich angeboten wird. Darüber hinaus müssen wir politisch halt gucken, dass wir, glaube ich, schon uns darum bemühen müssen, dass wir dieses duale System, was wir medial haben, 2 Beine von öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Medienangeboten, dass wir die beide nebeneinander stark entwickeln, weil die sich auch gegenseitig stützen können und nicht nur gegenseitig in Konkurrenz gehen werden. Wir kriegen sicherlich eine zunehmende Debatte darüber, die auch lohnt zu führen und wo ich auch Lücken für sehe, in die man reingehen kann. Wie gehe ich eigentlich mit gemeinnützig finanzierten journalistischen Angeboten um? Da bin ich jetzt noch nicht so weit zu sagen, dass man aufgeben sollte, Journalismus als Geschäftsmodell zu entwickeln. Ganz und gar nicht. Das muss der Kern bleiben. Aber es gibt natürlich Bereiche, und das sehen wir aus den USA mit Projekten wie ProPublica und anderem ja auch, wo wir sagen, da sind offensichtlich die Infrastrukturen nicht mehr zwangsläufig da im Medienbereich, das als Geschäftsinvestition zu machen, sondern da brauche ich auch zusätzliches Kapital aus Stiftungen und anderen, um aufwendige, komplexe Recherchen zu leisten und vieles andere mehr. Das sind die ökonomischen Rahmenbedingungen. Und dann müssen wir natürlich gucken, und das spielt schon auch eine Rolle, dass wir als Gesellschaft nicht permanent, wann immer wir meinen, eine andere Frage mal sinnvoll lösen zu wollen, Kollateralschäden im Medienbereich erzeugen. Also das, was wir in den letzten Jahren an Werbebeschränkungen oder auch an Datenschutzregularien aufgebaut hat, mag aus der jeweiligen Binnensicht sinnvoll sein, aber es hat natürlich jeweils erhebliche Folgewirkungen für die Refinanzierung von inhaltlichen Medienprodukten. Und da muss man schon gucken, wie man solche Sachen auch miteinander und gegeneinander abwägt, weil wir schon, und da sehe ich den Datenschutz als das Hauptproblem, aber die Hauptherausforderung, Es gibt einen immanenten Widerspruch zwischen dem Anspruch von Journalismus, Informationen zu veröffentlichen, und dem Anspruch des Datenschutzes, die individuelle informationelle Integrität zu wahren. Und das hat einmal was zu tun auf der Frage, wie gehe ich mit Berichterstattungsobjekten um? Da gibt es aber eine Rechtsprechung, mit der komme ich klar. Aber es hat natürlich auch was zu tun mit der Frage, wie kann ich denn eigentlich Werbung auf Plattformen ausspielen? Und ist nicht der Deal, ich gebe dir Informationen, dafür bekomme ich, sagen, kostenlos deine Informationen, einer, den ein souveräner Bürger auch eingehen darf, wenn er denn weiß, dass er ihn eingeht? Ist die Frage... Ja. Nicht viel weniger Schutz und viel mehr Souveränität und Kompetenz in der Verfügung über die eigenen Daten. Ich glaube, dass das ein Thema ist, das wir auch nochmal führen müssen, weil wir sonst eine Tendenz dazu haben, die großen Systeme sagen mit Login-Effekten zu versehen, aus denen keiner mehr rauskommt. Und das Letzte ist natürlich, dass wir uns angucken müssen, dass die Medienlandschaft längst nicht mehr nur die Beziehung zwischen Medienangebot und Mediennutzer ist, sondern wir dazwischen Intermediäre und Plattformen haben, die als eigenständige Marken auch eine eigenständige Wirkung entfalten, die wir aber noch nicht in der medienwirtschaftlichen und medienrechtlichen Betrachtung mit aufgenommen haben. Und auch das wird ein Thema sein, wo wir jetzt mit dem Medienstaatsvertrag als Länder ja auch einen ersten Schritt vorgelegt haben, zu sagen, wir wollen, dass Intermediäre zumindest Transparenz über ihr Wirken erzeugen, damit ich als Nutzer weiß, was für eine Suchmaschine das ist, die ich da benutze. Um das mal an einem praktischen Beispiel zu machen. Es ist kein Problem, wenn eine Suchmaschine, Beispiel, das mir Wolfgang Schulz, der Direktor des Bredio-Instituts, hier mal erzählt hat, wenn es eine Suchmaschine gäbe, die von Kreationisten betrieben würde, also die quasi mir beim Suchen jegliche Informationen darüber, dass es sowas wie Evolution und Charles Darwin gegeben hat. Genau, ja. Das ist kein Problem, wenn ich weiß, dass das eine Suchmaschine ist, die von Kreationisten betrieben wird. Und von der ich insofern weiß, die liefert mir einen nach einer bestimmten Vorfilterung, sagen, präfiguriertes Ergebnis. Wenn ich aber davon ausgehe, dass das ein neutraler Suchschlitz ist, der mir den Zugang zum Weltwissen vermittelt, dann ist das schon ein Problem. Und das Hauptproblem, was ich natürlich im Digitalen habe, ist, dass ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Also, dass wir niemals präsenter hatten, dass wir ganz viel nicht wissen, dass wir aber nicht wissen, was wir nicht wissen. Und dass wir es auch in der Regel nicht herausfinden können. Und mit diesem Paradoxon umzugehen, ist wiederum eine Aufgabe für vertrauenswürdige Informationsangebote. Und das kann neben Journalismus auch eine Plattform sein, in deren Funktionsweise ich Vertrauen investiere. Aber auch da muss ich mir angucken, wie wird uns das gelingen, dass Plattformen an solches Vertrauen aufbauen können.
Ja, dass da die Transparenz eben ganz hoch gehalten wird, auch da, was man da eben für Informationen zugeführt bekommt.
Ganz genau. Das ist zumindest ein plausibler Weg, Vertrauen zu erzeugen, dass ich weiß, ich kann mir die Wirkweise angucken. Das heißt jetzt nicht den Algorithmus offenlegen, das wiederum würde der Manipulation Tür und Tor öffnen, auch Geschäftsgeheimnisse berühren, aber zumindest zu sagen, ich weiß, nach welchen Kernkriterien du auswählst. Und ich weiß insofern, du hast einen Bias oder du bemühst dich, den nicht zu haben.
Und wie man dann, wenn man dann wiederum das umgehen möchte, wie man das dann ausgleichen kann vielleicht auch. Vielleicht noch ganz zum Abschluss noch mal eine Frage zur Corona-Krise. Und zwar hat sich an der Corona-Krise der Hamburger Senat relativ schnell dazu entschieden, auch junge Gründer und Gründerinnen und Startups mit Sitz in Hamburg zu unterstützen mit bis zu 100.000 Euro. Da würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie wurde das angenommen? Also gab es da sehr viele Bewerber oder war das eher ruhig?
Nee, da gab es schon einige Bewerber.
Ja.
Und das geht noch weiter. Das war schon etwas, was wir ja entwickelt haben, weil wir gesehen haben, da haben wir nochmal eine andere Situation als bei den Corona-Soforthilfen. Die hatten wir parallel ja auch, wo es die Bundesprogramme gab, die wir hamburgseitig nochmal aufgestockt haben. Aber wir wissen ja, dass gerade junge Startups und gerade im Tech-Bereich sich befindende junge Startups einen höheren Kapitalbedarf haben. Und diesen höheren Kapitalbedarf man in so einer schwierigen Situation wie der, die wir hier haben, dann auch nochmal anders decken muss. Wir gucken auch gerade, ob wir noch weitere, sagen, Programmbestandteile daneben legen müssen, wo wir dann auch nochmal anders und auch nochmal ein bisschen nachhaltiger und langfristiger vielleicht werden helfen können. Ich glaube, da wird noch was kommen auf der nächsten Strecke, mit dem wir Startups weiter unterstützen können. Ich will aber auch sagen, und da müssen wir auch gucken, dass wir nicht vorschnell an der jetzigen Kante die Investoren aus ihrer Verantwortung entlassen. Weil wir, das ist ja auch ein Unterschied der Corona-Krise im Vergleich zur Finanzkrise von vor 10 Jahren, in erster Linie ja keine Krise der Finanzmärkte haben, sondern eine der realwirtschaftlichen Strukturen, weil wir durch die sozusagen Einschränkungen, die die Pandemie uns erzwungen hat, ganz viel an Geschäft im sozusagen realwirtschaftlichen Bereich sehr kurzfristig haben beschränken müssen, insbesondere Einzelhandel, Serviceleistung, Kultur, Veranstaltung und vieles andere mehr, während die Finanzmärkte in Teilen ja noch sehr ungerührt weiter daneben funktionieren. Also noch nicht jeder Fonds zwangsläufig jetzt gerade die Geschichte von sich erzählen kann, dass er ein großes Problem haben muss, obwohl die Zurückhaltung dort zunimmt. Und insofern hoffen wir, dass wir als Staat auch ein bisschen was tun können, um eine Stabilität und Sicherheit dahingehend zu geben, dass Investitionsentscheidungen in innovative und transformative Geschäftsmodelle gerade jetzt sinnvoll sind. Weil ich glaube schon, dass so eine Krise immer auch eine Möglichkeit ist, und das zeigt sich jetzt ja auch in den Diskussionen um die Konjunkturpakete im Bund und in den Ländern oder auch in der Europäischen Union, wo wir sagen, wir fördern jetzt nicht nur einfach mit der Gießkanne, sondern wir fördern tatsächlich auch das, was sagen künftige volkswirtschaftliche Strukturen prägen wird. Und da sich auch zu beteiligen mit den eigenen privatwirtschaftlichen Investments über Fonds und andere, kann auch sinnvoll sein. Und natürlich ist es sehr plausibel anzunehmen, dass das auch einen Digitalisierungsschub bedeutet, was wir momentan erleben. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, es gibt viele Dinge, von denen wir noch vor 4 Monaten nicht dachten, dass wir die mal digital machen. Jetzt machen wir das ganz selbstverständlich. Und selbst Großeltern können skypen und vieles andere mehr. Das wird ja bleiben. Das wird ja nicht wieder verschwinden, wenn die Corona-bedingten Beschränkungen weg sind. Insofern, ja, wir machen eine Menge als Stadt. Das wird auch gut angenommen. Mhm. Aber ich appelliere auch an all diejenigen, die privatwirtschaftlich dabei sind, sich jetzt nicht aus den Innovationen rauszuziehen, sondern auch gerade jetzt den Impuls aufzugreifen und solche Tendenzen mit zu unterstützen und auch damit zu investieren, um das Geld dann, wenn es wieder aufwärts geht, und es gibt ja nicht wenige Ökonomen, die uns sagen, das wird dann auch schnell wieder nach oben gehen.
Na klar, absolut. Das ist ja auch der Zyklus der Wirtschaft, dass es dann nach einer Krise eben wieder bergauf geht. Und genauso war es ja, wie Sie es schon sagten, nach der Finanzkrise 2008, 2009 auch so. Da waren in den Jahren sind ja gerade so Größen wie Airbnb entstanden, weil eben dann investiert wurde oder auch Skype. Und das sind ja eben diese Startups, die damals groß geworden sind, weil eben doch Investoren dann wieder ja das Vertrauen geschöpft haben, ihr Geld eben dort gut anzulegen. Und das hat sich gelohnt. Und so kann man natürlich jetzt hoffen, dass es nach eben dieser Krise genauso funktionieren wird.
I do agree.
Genau, sehr gut. Ja, Mensch, das waren ja super schnelle 45 Minuten. Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Super, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und vielleicht sieht man sich ja auch irgendwann mal wieder live und in Farbe nach Corona.
Das hoffe ich doch sehr. Wünsche ich Ihnen auch.
Alles klar.
Alles gut.
Dankeschön. Tschüss. Ja.